Bibelheise,
deren Leiter, der sich hauptsächlich auf Herrn so und so berief, war ein X-Mann. Angeblich war die schwierigste Gruppe jene, die sich auf Christus berief. Je mehr sich jemand für besser als die anderen hält, umso übler ist er.
Liebe Hörer, hier ist Carlos Waldo und ich freue mich, dass wir wieder gemeinsam unterwegs auf unserer Bibelreise sein dürfen. Und hier beginnt auf unserer Bibelreise eine neue Reihe. Wir machen nun auf unserer Reise in Griechenland Halt, um festzustellen, was sich in der Gemeinde in Korinth abspielte. Als Einstieg in dieses erste Kapitel hat Professor Luisa Jung folgendes Thema zugrunde gelegt. Ein Christ, der die Gemeinschaft spaltet, zeigt, dass er den Überblick verloren hat. Es ist doch wunderbar, wenn in einer Gemeinschaft alles ohne Störungen läuft, nicht wahr? Dabei fällt uns allerdings ein Ausspruch Martin Luther Kings ein, und zwar: Wir müssen lernen, als Geschwister zusammen zu leben oder uns miteinander wie Narren aufführen. Das ist die Herausforderung. Wie stellen wir uns dazu?
Zunächst ist es wichtig hervorzuheben, dass dieser Brief an die Christen in Korinth in Griechenland einer der ersten war, die der Apostel Paulus geschrieben hat, höchstwahrscheinlich um das Jahr 55. Paulus befand sich in Ephesus und der Bibeltext stellt gleich am Anfang den Apostel als Abfasser vor. Paulus, berufen durch den Willen Gottes zum Apostel Christi, und Bruder Sosthenes an die Gemeinde Gottes, die sich in Korinth befindet, den Geheiligten in Christus Jesus und berufen heilig zu sein, zusammen mit all denen, die überall den Namen unseres Herrn Jesus Christus, ihres und unseres Herrn anrufen. Nachdem er sie mit der Gnade Gottes des Vaters Jesu Christi grüßt, fährt Paulus fort mit Danksagung an Gott für das Wachstum und den Segen Gottes in jener griechisch sprechenden Gemeinde. Der Text lautet: Ich danke meinem Gott alle Zeit für euch, für die Gnade, die er euch in Christus Jesus beschert hat, denn in ihm seid ihr in jeder Weise reich geworden, mit allerlei Wort und Kenntnis, denn das Zeugnis Christi wurde unter euch bestätigt. Dann fährt er fort und betont die Tatsache, dass es den Korinthern an keiner geistlichen Gabe mangelte, und bringt seine Überzeugung über das Werk Gottes unter den Christen in jener Stadt zum Ausdruck, nämlich, dass Gott sie bis zum Ende fest bewahren würde, sodass ihr am Tag unseres Herrn Jesus Christus unsträflich seid. Denn Gott ist treu, der euch in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn, berufen hat. Wenn wir nun, liebe Hörer, diese positiven Aussagen des Apostels lesen, werden wir richtig ermutigt. Dann aber stellt sich heraus, dass die Gemeinde der Korinther Not mit inneren Spaltungen hatte, etwas, das es durchaus nicht nur unter den Korinthern gab und das sicher viele von uns auch in unseren Tagen immer wieder erleben. Auch heute gibt es Christen, die in ihren Gemeinden Spaltungen verursachen, weil sie den Blick für die Einheit des Leibes verloren haben, so wie es hier in diesem neutestamentlichen Brief beschrieben wird. So bittet Paulus dann im Namen Jesu Christi, dass alle Korinther miteinander einig seien in ihrer Rede, damit es unter euch keine Spaltungen gibt, wie es in Vers 10 heißt, damit ihr in Gedanken und Meinungen einig seid. Er erklärt dazu: Ich habe von einigen aus dem Haus Chloes erfahren, dass es Spaltungen unter euch gibt. So gab es gleich zu Beginn des Neuen Testamentes in einer eben erst entstandenen Gemeinde schon Verwirrung in diesem Sinne, mit Spaltungen. Einige sagten, ich gehöre zu Paulus, während andere sich nach Apollos richteten und wieder andere nach Petrus und andere wieder sagten, ich gehöre zu Christus. Dabei meinen manche, dass gerade diese letzte Gruppe die schwierigste von allen war. Wo gibt es denn sowas? Spaltungen im Leib Christi. Christus selbst hat doch die Wichtigkeit der Einheit stark betont und gezeigt, wie wir es im Johannesevangelium gesehen haben, dass Gott will, dass wir eins seien. Wie kann nun so etwas in der Gemeinde geschehen? Deshalb ermahnt Paulus jene Christengemeinde und sagt, ist etwa Christus geteilt? Wurde Paulus für euch gekreuzigt? Wurdet ihr im Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich keinen von euch getauft habe, ausgenommen Crispus und Gaius. Und weiter, ich habe auch die aus dem Haus des Stephanas getauft, aber sonst niemanden weiter. Woher kam wohl dieses Parteiwesen, diese unsinnige Kinderei? Nun, liebe Hörer, bevor wir jetzt unsere eigene Gruppe und Kirche verteidigen, müssen wir uns darüber klar werden, was wichtiger ist, nämlich der Leib Christi, die Gemeinde unseres Herrn Jesus, wo alle, die Christus kennen, vor Gott versammelt sind. Christus hat mich nicht zu taufen gesandt, sagt Paulus, sondern das Evangelium zu predigen, und zwar nicht mit Worten menschlicher Weisheit, damit das Kreuz Christi nicht entwertet wird. Hier tadelt Paulus nicht nur den Mangel an Einheit im Blick der Korinther, sondern beginnt auszuführen, was diese Zwietracht verursacht. Das Problem ist hier ein irriges Verständnis des Evangeliums. Achtung, Achtung, bitte genau Acht geben. Manche Leute kennen sogar Christus von Herzen, manche öffnen voller Freude ihr Herz dem Evangelium, aber ändern oft nicht ihre Gesinnung und rücken nicht ihre Blickrichtung im Sinne des Evangeliums zurecht. Das war der Fall in Korinth, einer stark vom Heidentum geprägten Stadt und einem sehr gottfernen Leben. Jener Gemeinde fehlte noch die Reife, so wie es auch heute oft der Fall ist. So tritt Paulus den falschen Begriffen jener Gemeinde entgegen. Der erste davon war die Überschätzung der menschlichen Weisheit und Erkenntnis. Paulus erklärt in Vers 18, dass die Botschaft vom Kreuz Torheit für jene ist, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, stellt sie die Macht Gottes dar. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und die Klugheit der Klugen abweisen. Damit bezieht er sich auf Jesaja 29,14, um damit die Überheblichkeit des menschlichen Wissens in Frage zu stellen. Den Begriff der Weisheit und der wahren Erkenntnis. Und so fährt er fort. Wo ist denn der Weise? Wo ist der Gelehrte? Wo ist jemand, der diese Weltzeit in Frage stellt? Hat nicht etwa Gott die Weisheit dieser Welt in Irrsinn gewandelt? Da die Welt mit ihrer Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannt hat, hat es Gott gefallen, die Gläubigen durch die Torheit der Predigt zu retten. Die Juden fordern Wunderzeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, welcher in der Tat den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit ist. Was Paulus hier sagt, ist, ihr gründet euch auf die menschliche Weisheit, die sich einzig und allein auf den Verstand stützt, welcher sich wiederum auf den menschlichen Stolz gründet. Das Evangelium passt damit nicht zusammen. Das Evangelium ist ein Ärgernis und Torheit für solche, die Gott nicht kennen. Das heißt nicht, dass das Evangelium vollkommen irrational sei, sondern dass es Maßstäbe hat, die allein durch die Vernunft, das menschliche Denken und die Kultur des Menschen nicht vollständig verstanden werden können. Der Mensch akzeptiert nicht den gekreuzigten Christus und auch nicht die Anordnung des Evangeliums, dem Nächsten Vortritt zu lassen, den besonderen Wert der Liebe, zu verstehen, dass die Erlösung auf Gnade beruht und auch nicht, dass das menschliche Ich nicht mehr herrschen darf. Deshalb ist das Evangelium für manche ein Ärgernis und eine Torheit. Für die aber, die Gott berufen hat, ist Christus die Macht Gottes und die Weisheit Gottes. Denn die Torheit Gottes ist weiser als die menschliche Weisheit und die Schwäche Gottes ist stärker als die Kraft des Menschen. Und weiter Paulus, Brüder, denkt daran, was ihr wart, als ihr berufen wurdet. Wenige waren nach menschlichen Maßstäben weise, wenige waren mächtig, wenige stammen aus edlem Geschlecht. Gott aber hat das erwählt, was vor der Welt Torheit ist, um die Weisen zu beschämen, und hat das erwählt, was vor der Welt schwach ist, um die Starken zu beschämen. Er hat erwählt, was vor der Welt unbedeutend verachtet und nichts ist, um das Bedeutende zu vernichten, damit sich niemand vor ihm rühmen kann. Auf seine Veranlassung aber seid ihr in Christus Jesus, welcher uns zur Weisheit Gottes geworden ist, das heißt Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung, damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Somit können wir unsere Welt betrachten, wie sie ist, und werden feststellen, dass trotz aller Kenntnisse, aller Kultur, aller Technik und allem Fortschritt die Welt sich weiter mit so viel ungelösten Nöten herumschlägt. Weitgehend kommt das daher, dass diese ganze Entwicklung letztlich unnütz ist, wenn sie nicht Hand in Hand mit Demut und der Anerkennung der menschlichen Grenzen einhergeht, nämlich Gott seinen ihm eigenen Stellenwert anzuerkennen und sich gegen diesen Wunsch nach Ruhm zu wehren, der das menschliche Herz in Beschlag nimmt und ihm den Blick für das Ziel raubt. Daher hat Gott oft vorgezogen, durch das zu wirken, was die Welt verachtet, was lächerlich erscheint, damit er durch diese so fremdartigen Leute oder Wege seine außerordentliche Weisheit offenbaren kann, die jegliche menschliche Erkenntnis oder Vernunft übertrifft. So ist es. Das Evangelium lehrt uns, dass die Demut Christi wichtiger ist als die Kenntnisse der Menschen. Paulus führt das auch in einem Teil des zweiten Kapitels aus, wo er sich selbst als Beispiel hinstellt. Als er die Korinther besuchte, trat er nicht mit großartigen gelehrten Reden auf, sondern wollte nichts anderes wissen als allein Jesus, den Gekreuzigten. Seine Predigt wurde von der Macht des Heiligen Geistes gezeichnet und nicht von menschlicher Weisheit, damit der Glaube der Brüder in Korinth sich auf die Macht Gottes gründete und nicht auf menschliche Weisheit. Liebe Hörer, das muss man beachten. Es kann sein, dass einige von uns die gute Führung Christi in unserem Alltag und vielleicht sogar in unserer christlichen Gemeinschaft verloren haben. Aber es ist klar, dass ein Christ, der die Gemeinschaft spaltet, zeigt, dass er den Überblick verloren hat.
Wir kommen nun zu den Fragen zum ersten Kapitel des 1. Korintherbriefes, ausgelegt von Professor Louis Sayon. Ich hätte zunächst einmal gerne etwas über jene wichtige Gegend erfahren. Wo lag eigentlich Korinth?
Paulus ist auf seiner zweiten Missionsreise zum ersten Mal nach Europa gekommen, und zwar über Griechenland. Er kam zunächst nach Philippi, dann nach Thessalonich und schließlich nach Korinth. In der Gemeinde in Korinth hat er etwa 1,5 Jahre gewirkt. Einige Zeit später, auf seiner dritten Reise, kam Paulus nach Ephesus, wo er 3 Jahre blieb und diesen Brief an die Korinther schrieb. Die Gelehrten behaupten sogar, er hätte 3 oder 4 Briefe geschrieben, denn 1. Korinther 7,1 erwähnt einen vorigen Brief. Tatsache aber ist, dass nur 2 davon inspiriert sind und in die Bibel aufgenommen wurden. Korinth war eine große Hafenstadt und lag ganz im Süden Griechenlands. Sie lag an einer Landenge, einem sehr schmalen Übergang von einem Teil der griechischen Küste hinüber zu einem anderen. Wer dann mit dem Schiff reiste, vermied es, um die ganze südliche Halbinsel herumzufahren und legte stattdessen in Korinth an und entlud alles. Deshalb hatte die Stadt einen mächtigen Handelsverkehr. Diese heidnische griechische Stadt war auch durch ihre große Unmoral bekannt. Das ging so weit, dass sich im Griechischen der Verb korinthisieren im Sinne von Unzucht treiben gebildet hat. Selbst aber mitten in all dieser Verderbtheit kam das Evangelium auch dort an. Die Apostelgeschichte berichtet, dass Gott dem Paulus gesagt hat, er habe dort ein großes Volk. So drang nun das Evangelium dort ein, die Gemeinde entwickelte sich, allerdings unter einer Menge Schwierigkeiten, wie sie uns bereits hier im 1. Kapitel begegnet sind.
Nun behauptet aber Paulus gleich in den ersten Versen des 1. Kapitels, dass es der Gemeinde an keinerlei Gaben mangelte. Wenn nun die Gemeinde in Korinth dermaßen schwierig und gespalten war, wie soll man das verstehen? Das sieht doch nach Widerspruch aus.
Ja, das fällt allerdings auf. Wir meinen, dass Gott uns aufgrund dessen anerkennt, was wir sind und was wir verdienen. Es gibt ja auch so eine Redensart, dass niemand so etwas verdient, als ob alles von unserem Verdienst abhängt. In Wirklichkeit aber sind die Korinther heilig und werden geheiligt, und es mangelte ihnen nicht an außerordentlichen Gaben. Aber nicht um ihretwegen, sondern weil ihre Beziehung zu Gott sich auf Christus gründete. Christus hatte ihnen das Heil gebracht und der Geist Gottes bewirkte dort die Heiligung der Gemeinde trotz all ihrer Nöte und ethischen Mängeln. In Christus sieht uns Gott also nicht so, wie wir sind, mit unseren Mängeln und Fehlern, sondern durch die neue Beziehung, die wir in Christus haben und die nicht nur unser Heil, sondern auch unsere Heiligung bewirkt. So ist es schon richtig, einen Christen aufgrund dessen, was Christus an ihm vollbracht hat, als Heiligen oder Geheiligten zu bezeichnen.
Nun scheint es, dass es innerhalb der Gemeinde einige Grüppchen gab. Waren denn deren Anführer etwa Apollos, Kephas oder sogar Paulus?
Also die Gruppen gab es schon und es wird viel darüber diskutiert. Aber wir werden hier nicht auf Einzelheiten eingehen. Wir wissen jedenfalls, dass die Gemeinde sich in kleinere Gruppen aufgeteilt hatte, wovon wahrscheinlich einige eher liberal und andere mehr gesetzlich waren. Aber es fällt auf, dass jene Führungspersonen darauf überhaupt keinen Einfluss hatten. Die Grüppchen erklärten selber, dass ihre Anhängerschaft an eine bestimmte Gruppe, für die eine gewisse Person, irgendein X, als maßgeblich galt, gelten sollte. Angeblich soll die schwierigste unter diesen Gruppen gerade die gewesen sein, die sich auf Christus berief. Je mehr sich jemand für besser als andere hält, umso schlimmer ist er. Wir wissen, dass Kephas der aramäische Name von Petrus war. Sie sagten also, ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Petrus. Andere wieder sagten, ich gehöre zu Christus, ich zu Apollos. Alles Unreife der Anhänger jener Gruppen. Jene Führungspersönlichkeiten konnten gar nichts dafür. Sie förderten dieses Verhalten in keiner Weise. Es ist unvorstellbar, dass Paulus, Petrus und Apollos dort Grüppchen organisiert hätten. So bekämpft ja Paulus auch diese völlig abwegige Haltung.
Laut Kapitel 1, Vers 22 fordert der Jude Zeichen und der Grieche Weisheit. Was bedeutet das? War das irgendeine neue Lehre jener Zeit?
Es gibt deutlichere Übersetzungen für diesen Vers, etwa, dass der Jude Wunderzeichen fordert. Warum das? Was ist denn für ein Argument ausschlaggebend? Was beglaubigt die Art, wie jemand seinen Glauben äußert? Das Wunder sollte aufgrund der Wundergeschichten aus dem Alten Testament als Nachweis gelten, dass Gott selbst hier gehandelt hatte. Der Jude wollte also anhand der Wunder sehen, ob das jeweilige Argument stichhaltig war. Deshalb fordern sie auch in den Evangelien Wunder von Jesus. Nicht so die Griechen. Die fragten nach hoher Philosophie und Weisheit. Und nun sagt Paulus ihnen allen, Juden und Griechen fragen nach diesen beiden Dingen, während in Wahrheit Gott, der Gott aller Wunder und aller Weisheit, oft auf ganz unerwartete Weise handelt. Das Evangelium Jesu Christi ist sehr überraschend, voller Eigenarten, die sowohl Juden wie Griechen als Anstoß und Beleidigung empfanden.
Paulus befindet sich also in Korinth, in Griechenland, der Hochburg der Philosophie jener Zeit. Warum kritisiert er dann so sehr die menschliche Weisheit? Behindert etwa die Vernunft den Glauben?
Also es ist nicht eigentlich so, dass die menschliche Weisheit den Glauben behindert. Tatsache ist aber, dass die unter den Griechen jener Zeit gängigen philosophischen Systeme unfähig waren, sämtliche menschlichen Fragen zu beantworten. Man kann eine Menge Philosophie und die Geschichte des menschlichen Denkens studieren, aber niemand gelingt es, die Beziehung zu Gott zu verstehen. Es sei denn, Gott selber offenbart sich. Deshalb beschäftigen wir uns mit der Schrift, denn der Mensch schafft es eben alleine nicht. Es ist also keine Verachtung der Weisheit, aber ein Hinweis auf die Unzulänglichkeit, alles zu ergründen. Daneben wird das Evangelium dann noch sowohl von Juden wie von Griechen wegen dem Ärgernis des Kreuzes verachtet.
Nun schließt das Kapitel mit Vers 26 und dort scheint es, dass Gott die Unwissenden, Verachteten und Abgelehnten bevorzugt. Wie soll man nun diese göttliche Logik verstehen?
Es war ja für jedermann schwer, die Person Christi zu akzeptieren. Christus war wie ein verurteilter Verbrecher gestorben und er hatte gelehrt, dass der Sieg nicht aufgrund menschlicher Macht und Gewalt erreichbar sei, sondern durch Liebe und Vergebung, und seine Heilsbotschaft gründete sich auf Gnade und Glauben. Das widerspricht frontal dem Stolz des Menschen und in den meisten Fällen handelte es sich bei den Leuten, die das Evangelium aufnahmen, um ungebildete, unerwünschte und verachtete, vielleicht aufgrund der Krisen in ihrem eigenen Leben. Das Problem liegt also in der menschlichen Überheblichkeit, die mit dem Evangelium nicht vereinbar ist. Gott nimmt alle Menschen an, die sich demütigen und verstehen, dass er Gott ist und dass das Heil allein von ihm kommt.
Vielen Dank. Und nun, liebe Hörer, kommen wir zum letzten Teil unseres Programms, der Anwendung dieser Betrachtung.
Heute haben wir auf der Bibelreise begonnen, uns mit dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther zu beschäftigen und haben uns das erste Kapitel angesehen. Jawohl, ein Christ, der die Gemeinschaft spaltet, zeigt, dass er den Überblick verloren hat. Er sieht nicht mehr klar, weil er nicht verstanden hat, um was es bei dem Evangelium geht. Er hat nicht die Botschaft des Wortes Gottes verstanden. Viele Kenntnisse und Gelehrsamkeit machen uns oft überheblich. Und dann meinen wir, dass dies das Wesen eines wahren Lebens sei und uns befähigt, alles zu beherrschen. Hier wird aber klargestellt, dass keinerlei Gelehrsamkeit ein Ersatz für die einfache Botschaft des Evangeliums sein kann, die uns beibringt, unseren Alltag zu beherrschen.
Und damit ist unsere Zeit leider wieder abgelaufen und die Bibelreise schließt hiermit ab. Wir laden aber alle ein, uns weiter auf diesen neuen Abschnitt zu begleiten. Nächste Woche hier zur gleichen Uhrzeit treffen wir uns wieder. Vielen Dank.